Hallo und ein herzliches Willkommen bei Nachgefragt, eurem Lieblingspodcast rund um die Osteopathie. Von uns, dem Bundesverband Osteopathie, für euch. Ob osteopathische Therapeuten oder einfach nur Osteopathie-Interessierte. Hallo, mein Name ist Lisa Stumpe und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Nachgefragt. Der Schlaf von Babys ist oft eine Herausforderung für Eltern. Und zu diesem Thema habe ich heute unser BVU-Mitglied Marion Otto zu Gast. Sie erzählt uns, warum der Schlaf von Säuglingen so komplex ist und wie Entspannung, Routinen und natürlich auch Osteopathie bei Babys helfen können, den Schlaf zu unterstützen. Hallo liebe Marion, willkommen zum Podcast.
Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr darüber gefreut.
Stell dich den Hörern gerne kurz vor. Was genau machst du und wie bist du zur Osteopathie bzw. auch zur Kinderosteopathie gekommen? Und vielleicht noch, wie arbeitest du momentan mit Babys?
Also nochmal ein kurzes Hallo an alle. Ich bin Marion Otto. Ich bin Kinderärztin in Ausbildung und arbeite auf einer Kinderstation hier bei uns in Lauchhammer. Das ist in Südbrandenburg. Nebenher habe ich aber auch noch eine eigene Praxis für Osteopathie und Kinderosteopathie. Momentan sind die Hälfte meiner Patienten kleine Babys und Kinder, vor allem Kleinkinder. Die Hälfte sind Erwachsene, aber mein Schwerpunkt liegt schon auf der Kinderosteopathie. Und ich habe selber zwei Mädels, die sind 2 und 6 Jahre. Also ich weiß genau, was es bedeutet, nicht durchzuschlafen. Vor allem unsere Große war da echt anstrengend. Das war kein Vorzeigekind, was zumindest den Babyschlaf betrifft. Und ich habe nebenher noch einen Instagram-Account, der heißt die Kinderosteopathin. Und ich helfe Eltern, die Baby- und Kleinkindzeit mit Sicherheit, Selbstvertrauen und fundiertem Wissen vor allem zu meistern. Das ist mir ganz wichtig, dass ich sowohl im Social-Media-Bereich als auch in meiner eigenen Praxis oder auf der Kinderstation eben ganz viel Aufklärung betreibe. Weil viele Eltern sind sich unsicher, ist das normal, was mein Kind da gerade zeigt, was den Babyschlaf betrifft, was Krankheiten betrifft. Also es ist immer ganz viel Unsicherheit mit im Spiel. Und da ist es mir wichtig, aufzuklären, damit die Eltern für sich und für ihr Kind einfach die besten Entscheidungen treffen können. Und Schlaf ist dabei natürlich immer ein zentrales Thema, gerade im Kleinkindalter, im Babyalter, muss aber immer, und das finde ich ganz wichtig, individuell betrachtet werden. Mhm. Und für alle Eltern, die mich in der Praxis nicht erreichen können, baue ich mir mittlerweile auch Online-Kurse mit auf, also die man bei mir buchen kann, die man online durchmachen kann. Und momentan ist das zum Beispiel ein Erkältungskurs. Der heißt Dein 1x1 durch die Erkältungszeit von Rotznasen bis Reizhusten. Und da kläre ich über alles auf, von Husten, über Schnupfen, über Fieber, was Eltern, die mir die Fragen in der Praxis stellen oder in der Kinderklinik stellen, eben in einen Online-Kurs verpackt, auch mit Anleitungen. Genau, das mache ich.
Ja, super. Gut, dann vielen Dank für die Vorstellung und kommen wir gleich zum heutigen Thema. Babys schlafen zwar viel, laut Statistik sogar mehr als die Hälfte des Tages, aber für viele Eltern nur gefühlt, denn gerade nachts ist der ruhige Schlaf dann oft in weiter Ferne. Was gibst du den Eltern als erstes mit, Marion, wenn sie mit Babys, die nicht schlafen können, zu dir in die Praxis kommen?
Also das Wichtigste ist, gelassen an die Sache rangehen, also entspannt bleiben, weil so einen richtigen Schlafrhythmus, so wie wir das kennen, so wie wir schlafen, einen Tag-Nacht-Rhythmus, entwickeln die Säuglinge etwa mit 6 Monaten. Mhm. Und dabei muss man den Schlaf aber auch sehr individuell betrachten. Also ich gebe immer als Tipp oder einer meiner ersten Tipps ist, dass man die Schlafenszeit des Kindes auch für sich selber nutzt und sich selber mit hinlegt. Das ist ganz wichtig. Viele Eltern unterschätzen das total. Aber wenn man so ein Kind hat, was alle 3-4 Stunden wach ist, und das liegt an den unterschiedlichsten Gründen und ist auch völlig normal, dann kann man schnell ausbrennen. Und gerade die Mamas, die sind ja in der ersten Zeit besonders gefordert. Und da hoffe ich einfach, den Eltern so ein bisschen zu zeigen und aufzuklären, dass es wichtig ist, dass man selber auch an sich denkt, um diese anstrengenden Zeiten auch durchzuhalten. Also die Familie mit einspannen, Freunde mit einspannen, feste Schiebezeiten einführen, auch wenn oft ist ja der Papa auch ein paar Wochen mit zu Hause, dass der Papa oder die Großeltern das Kind mitschieben und man sich dann selber hinlegen kann, um Kraft zu tanken und diese anstrengenden Lebensphase einfach mit so mit durchstehen zu können, sage ich mal. Es klingt jetzt zwar lapidar, hilft aber ganz, 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 ganz oft.
Okay. Marion, was sind denn die häufigsten Gründe, warum es mit dem Durchschlafen bei sehr vielen Babys nicht klappt?
Das ist eine super komplexe Frage und gar nicht so einfach zu beantworten tatsächlich. Also es liegt einerseits daran, dass das kindliche Gehirn sich ja noch entwickelt nach der Geburt. Also es ist nicht so wie ein Arm oder ein Bein, der bildet sich ja im Mutterleib aus und wenn das Kind zur Welt kommt, ist das ja fertig, ne? Und das ist aber mit dem Gehirn nicht so. Das entwickelt sich erst nach der Geburt weiter. Und Schlaf ist aber eine sehr komplexe Hirnleistung, die teilweise erst erlernt werden muss. Zum Beispiel mit dem Tag-Nacht-Rhythmus, dass es dunkel wird, dass es nachts ruhiger ist. Tags ist es dann hell und es sind mehr Geräusche und mehr Input, was das kindliche Gehirn bekommt. Und Schlaf steckt auch zum Teil in unseren Genen. Also es ist quasi zum Teil vorprogrammiert. Und man muss sich auch vorstellen, für Säuglinge ist ja alles neu. Die Umgebung ist neu, die Gerüche sind neu. Schwerkraft, das gab es ja vorher überhaupt gar nicht. Dann Nahrung, Verdauung, der Tag-Nacht-Rhythmus, das Schlafen und das Wachen. Und manchmal sind die Babys auch einfach unruhig durch ihre eigenen Reflexe, wie zum Beispiel den Moro-Reflex. Manchmal sind sie unruhig, weil sie müde sind und zu müde sind zum Trinken und aber auch hungrig und viel zu hungrig, um schlafen zu können. Und eine Anpassung des Schlafrhythmus erfolgt mit den Eltern, das muss man auch wissen, und über wiederkehrende Erfahrungen. Denn dein Kind oder das Kind lernt mit Hilfe der Eltern sein Verhalten zu regulieren. Das Wachsein, das Schlafen und auch den Übergang vom Wachsein zum Schlafen. Also wie du schon raushörst, ist es ein mega komplexes Thema und muss man sich immer individuell anschauen.
Und das ist sicher auch vom Alter des Kindes abhängig, oder? Also welche Unterschiede gibt es da und welche Erfahrungen hast du in deiner Praxis diesbezüglich gemacht?
Ja, auf jeden Fall. Also im ersten Lebensjahr ändert sich das Schlafverhalten eigentlich ständig. Die ersten 3 Monate sind ja davon geprägt, einmal erstmal das Ankommen des Kindes, ne, und das Kennenlernen, dass sich Eltern lernen das Kind kennen und andersrum, man gewinnt Sicherheit. Und ein Kind in diesem Alter schläft ungefähr 15 bis 18 Stunden. Es gibt noch kaum Müdigkeitsanzeichen, also auf die man jetzt achten könnte. Und das Einschlafen gelingt meist super, super leicht, wenn die Kinder müde sind, auch mit Lärm oder Helligkeit. Also ich kann mich noch genau daran erinnern, man konnte gefühlt unsere große Tochter neben einen Lautsprecher stellen. Das hat die überhaupt nicht gejuckt. Die hat trotzdem super gut geschlafen. Und diese Zeit ist noch geprägt von kurzen Wachzeiten. Und es gibt noch keinen Tag-Nacht-Rhythmus. Das muss man auch wissen. Und die Babys lernen eher, dass der Tag was Lebendiges ist, voller Aktivitäten, voller Geräusche. Es gibt regelmäßig die Flasche oder die Brust. Und die Nächte sind eher ruhiger und dunkel. Gewickelt wird es nur, wenn es wirklich sein muss. Es gibt weniger Essen, es gibt kaum Ansprache. Also, und man muss auch wissen, es gibt dann auch überhaupt gar keinen Rhythmus. Manche Kinder werden alle 2 Stunden wach, manche werden alle 3 Stunden wach, manche sind eine halbe Stunde wach, dann schlafen sie wieder ein, manche sind länger wach, also da gibt es einfach noch gar keinen Rhythmus so richtig. Und mit etwa 3 Monaten beginnt das Baby dann, sich selber zu regulieren. Was heißt das? Also es lernt zu kommunizieren, das erste Lächeln, auf das viele Eltern ja mega gespannt warten, das Hinterherblicken, das Fixieren, das Lautieren und darauf reagieren natürlich Mamas und Papas. Und somit lernt das Kind schon seine Bedürfnisse ja viel zielgerichteter zu äußern, ne? Kann man sich ja auch vorstellen. Und die Eltern andersrum gewinnen auch mehr Sicherheit, haben sich in ihrer Rolle als Eltern ja meist in der Phase eingefunden, verstehen ihr Kind besser, können ihr Kind besser lesen. Und der Tag beginnt oft sehr zeitig, aber die Babys sind dann nicht lange wach. Und nach dem Vormittagsnickerchen kommt eine kurze Wachphase, anschließend der Mittagsschlaf, gefolgt von 1 bis 2 Schläfchen am Nachmittag vielleicht. Tagsüber Also sind tagsüber nur noch kurze Nickerchen möglich? Ja, das kann dann vielleicht auch sein. Dann gibt es kürzere Nickerchen, aber desto mehr braucht das Kind davon, weil im Schlaf sich ja auch das Gehirn entwickelt. Das hatte ich ja bei der letzten Frage schon, bin ich ja darauf eingegangen. Also Schlaf ist ganz wichtig auch für die gute Gehirnentwicklung. Wird aber der Nachtschlaf davon beeinträchtigt, also schläft das Kind tagsüber mehr als nachts und man merkt so, das bringt den Nachtschlaf total durcheinander, dann sollte man lieber tagsüber reduzieren, bevor man anfängt, an dem Nachtschlaf irgendwas zu verändern.
Okay. Das ist sicher auch eine der brennendsten Fragen für die Eltern. Du hast ja schon erwähnt, wann sich so langsam der, ich sag mal, normale Tag-Nacht-Rhythmus einschleicht. Ab 6 Monaten hast du gesagt.
Genau, so ungefähr. Genau, ungefähr mit 6 Monaten ist die innere Uhr ausgereift. Das ist bei manchen Kindern ein bisschen zeitiger, bei manchen Kindern ein bisschen später. Aber gewohnte Abläufe wie Essen und Schlafen gehen werden da von dem Kind schon viel besser angenommen, erkannt und bringen natürlich auch Sicherheit. Aber das ist eben nicht bei jedem Kind so. Es gibt meistens noch 3 längere Schläfchen, eins am Vormittag, eins Mittag und eins am Nachmittag. Und man muss auch wirklich sagen, oft gelingt diese Übergangszeit von den vielen kleinen Schläfchen zu diesen eher 3-4 Schläfchen am Tag nicht so reibungslos. Es gibt längere Phasen der Unruhe und dass das Baby knatschig ist. Manchmal gelingt das Einschlafen in dieser Phase am Tag leichter, aber dann wird es nachts wieder unruhiger. Und man kann so ungefähr sagen, mit einem Jahr, also ungefähr mit 12 Monaten, stellt sich so ein Gleichgewicht ein zwischen der Selbstregulation, ich will das alleine machen und gibt mir Nähe, also ich brauche Sicherheit und Geborgenheit. Und was heißt das für den Schlaf? Also zum Beispiel sollte man, wenn man merkt, sein Kind ist ein Jahr alt, es kann nachts schafft es schlechter diese Selbstregulation, also es wird wach, kommt dann alleine nicht in den Schlaf, dann kann man zum Beispiel ganz viele Schnuller im Bett liegen lassen und sodass das Kind immer einen Schnuller zur Hand hat, den es zur Sicherheit nehmen kann. Also viele nutzen ja den Schnuller dann, um sich selber zu beruhigen. Und das ist auch eine total gute Technik. Deshalb viele Schnuller im Bett verteilen. Eins wird es schon finden, in den Mund stecken. Das ist zum Beispiel eine Technik, die man machen kann, wenn man merkt, oh, dieses Weiterschlafen funktioniert nicht so gut.
Gibt es auch etwas, wovon du den Eltern in dieser besonderen Zeit explizit abrätst?
Ja, auf jeden Fall. Also was ich immer wieder sehe in der Praxis, wenn sich Eltern so auf feste Schlafenszeiten versteifen. Also es heißt, Punkt Mittag um 12 muss der Mittagsschlaf beginnen und dann geht man raus und fährt mit dem Kinderwagen. Aber das kann für alle Beteiligten mega stressig sein. Wir gehen ja auch nicht zu einer festen Uhrzeit immer gleich schlafen. Und so ist das auch bei den Kindern. Vielleicht war der Tag besonders aufregend, dein Baby hat total viel gelernt oder der erste Zahn schießt ein, dein Kind hat Zahnschmerzen, es tut alles weh und drückt vielleicht. Ich will damit einfach sagen, die Tage sind super individuell und so auch die Schlafenszeiten. Und man sollte sich nicht so auf feste Zeiten versteifen. Genau, und was für Mamas und auch für Papas vielleicht wichtig ist, gutes Einschlafen gelingt nur aus der Entspannung heraus. Man schläft nicht ein, wenn man unruhig ist. Das machen wir ja auch nicht. Wenn wir uns Gedanken über irgendwas machen, schlafen wir auch schlechter ein. Und Entspannung dabei geht ja nur über Wohlfühlen. Deshalb ist Kuscheln so wichtig. Deshalb eine angenehme Stimme, also eine angenehme Sprache auch verwenden, die Umgebung anpassen, also das Kinderzimmer, eine ruhige Atmosphäre. Und ich bin auch ein großer Fan von Routinen und das müssen keine stundenlangen Routinen sein. Also ich rede jetzt hier nicht davon, dass man einen ewig langen Prozess durchlaufen muss, ehe es dann abends ins Bett geht. Aber manchmal ist es einfach nur dieses Abendbrot essen, Breichen geben oder nochmal stillen, den Schlafanzug anziehen, schon langsam ruhiger machen, ruhiger werden, Zähne putzen. Und dann vielleicht noch eine Geschichte vorlesen, zusammen was singen. Und das muss, also 5 Minuten vielleicht, ne? Aber dann immer wieder das Gleiche machen. Und so stellt sich ein Kind auch auf diese Abendroutine und auf das Schlafen ein.
Marion, behandelst du eventuell auch die Eltern dann mit? Und fällt dir in der Praxis da speziell irgendwas auf? Haben die vielleicht sogar etwas gemeinsam mit ihren Babys?
Ja, auf jeden Fall. Also die Eltern werden immer mit ins Boot genommen, sage ich mal, mit behandelt, weil, also allein schon durch die Anamnese, was die Eltern so berichten, merkt man ja ganz oft, sind die sich sicher in dem, was sie tun, was den Babyschlaf jetzt betrifft, oder gibt es da vielleicht Unsicherheiten? Ich schaue mir auch immer das Handling an, also wie nehmen die Eltern, der Papa, die Mama, wie nehmen die das Kind hoch, wie tragen die es, fällt mir da vielleicht was auf? Ganz oft, ich hatte jetzt letzte Woche erst wieder ein Pärchen in der Praxis, die mit ihrem 6 Wochen alten Kind kam. Und da ist mir halt aufgefallen, dass besonders der Papa sehr, sehr unsicher war im Handling und gar nicht so richtig wusste, wie soll er sein Kind anfassen, war so ein bisschen unruhig, als ich gesagt habe, okay, ich könnte das Kind gerne ausziehen, ich würde es jetzt gerne untersuchen. Und da hat man einfach gemerkt, dass er sich sehr unsicher war und auch sehr grob. Und da versuche ich immer so ein bisschen den Druck rauszunehmen aus der Situation. Ich hatte das nämlich selber als Mama auch. Bei meinem ersten Kind, als ich sie das erste Mal vor der Hebamme ausgezogen habe zu Hause, das muss wohl ganz schlimm ausgesehen haben. Und dann hat die Hebamme bloß am Ende gesagt, naja, die Ohren sind ja dran geblieben. Und das ist mir so in Erinnerung geblieben, weil ich das irgendwie so gemein fand. Die hat mich da echt vorgeführt, anstatt dass es mir gleich gezeigt hätte. Und da versuche ich den Eltern einfach so ein bisschen Druck rauszunehmen und sage meistens so, hey, soll ich es nochmal zeigen? Ich merke gerade, du bist so ein bisschen unsicher und das ist überhaupt gar kein Problem. Beim ersten Kind ist das völlig normal, aber du wirst dir nichts kaputt machen. Und dann zeige ich den Eltern das ganz ruhig, wie man das macht. Und viele kommen natürlich auch immer mit der Frage, ist das normal? Ist das normal, dass mein Kind nicht durchschläft? Ist das normal, dass mein Kind alle 2 Stunden wach ist? Ist das normal, dass ich so viel stillen muss? Und da muss man einfach ganz sagen, in den meisten Fällen, ja, das ist normal. Und wenn die Eltern diese Sicherheit haben und diesen Satz hören, also natürlich mit meinem kinderärztlichen Background, mit meinem Background als Kinderosteopathin, wenn da was nicht normal ist, dann spreche ich das auch ganz offen an. Aber in den meisten Fällen ist das ja normal, das Verhalten, was die Kinder zeigen. Und genau, und wenn die Eltern die Sicherheit haben, gehen die meisten schon ganz anders an die Situation ran. Und das ist mir echt wichtig.
Mhm. Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang dann auch die Osteopathie bei dir? Also wie behandelst du hier? Und hast du vielleicht auch eine spezielle Methode oder mehrere Methoden, die du oder mit der du gute Erfahrungen gemacht hast?
Ja, also einmal mache ich natürlich eine gründliche Anamnese mit den Eltern, was Schwangerschaft, Geburtsprozess betrifft und auch die erste Zeit nach der Geburt, frage da alles ab, was wichtig ist. Und natürlich mache ich dann auch eine gründliche Untersuchung von dem Kind. Und da spürt man ja schon ganz gut, gibt es vielleicht ligamentäre oder muskuläre Disbalancen, die da im Vordergrund stehen. Und das ist echt bei vielen Kindern so. Der Grund kann eine sehr, sehr schnelle Geburt sein. Der Grund kann eine sehr langwierige, lange Geburt sein, aber auch ein Kaiserschnitt. Also das muss man alles so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Und das kann eben sein, dass Kinder sich aufgrund dessen nicht gut entspannen können. Und demnach auch nicht. Und das hatte ich ja vorhin erklärt, dass ein gutes Ein- und Durchschlafen hat ja mit Entspannung, mit Wohlfühlen zu tun. Und wenn es da Disbalancen gibt auf ligamentärer oder muskulärer Art, dann kann natürlich ein Kind nicht gut entspannen. Vielleicht lag das Kind auch einseitig lange im Mutterleib, also auf einer Seite, oder ja, hat irgendwie sonst, warum auch immer, viel Stress erlebt nach der Geburt, weil es vielleicht nicht gleich bei seiner Mama sein konnte, sondern erst mal im Brutkasten lag oder. Also da gibt's wirklich viele, viele Gründe, die Verspannung hervorrufen können. Und das kann man natürlich gut osteopathisch behandeln, da gut in das System eingreifen, das beruhigen, versuchen, die Verspannung zu lösen. Und da ist natürlich die kraniosakrale Osteopathie also mein Mittel der Wahl. So, also natürlich gucke ich es mir auf allen Ebenen an das Kind und untersuche das. Aber ja, die Kranio spielt da schon eine ganz wichtige Rolle. Und man hat da schöne Ansätze. Und das Tolle ist eben, dass man in der Osteopathie ja alles ganzheitlich betrifft und den Eltern da viel mitgeben kann, auch an Hilfestellungen für zu Hause.
Ab wann zum Beispiel oder ab welchem Zeitpunkt empfiehlst du Eltern, mit ihrem Baby zu dir in die Praxis zu kommen?
Also es gibt keinen perfekten Zeitpunkt, sage ich mal. Ich arbeite ja nebenher noch in einer Geburts- und Kinderklinik und empfehle dort den Mamas schon direkt nach der Geburt Osteopathie. Also zumindest schaue ich mir dort, wir machen ja in der Klinik die U-Untersuchung, die U1, die U2-Untersuchung. Und wenn ich da Auffälligkeiten sehe, dann die mir so ins Auge stechen, sage ich mal, dann empfehle ich Osteopathie sofort. Und ansonsten sage ich den Eltern immer, wenn das eigene Bauchgefühl das sagt. Also wenn man denkt so, irgendwas stimmt hier nicht. Vielen Eltern fällt eine einseitige Kopfhaltung auf. Also wenn das Kind zum Beispiel nur nach rechts schaut und nach links so gar nicht schauen will, das ist ein ganz, ganz häufiger Grund, weshalb Eltern in die Praxis kommen. Aber an sich gibt es keinen perfekten Zeitpunkt. Und natürlich kann man das auch noch machen, wenn die Kinder älter sind.
Ja.
Ja, verrat uns doch mal, was sind deine bestbewährtesten, ich sag jetzt mal, Geheimtipps für verzweifelte Eltern, dass man Geduld haben sollte, darüber haben wir ja schon gesprochen. Und den Trick, ich sag jetzt mal Trick mit den Schnullern, hast du ja auch genannt. Vielleicht doch noch was du mitgeben kannst.
Ruhiges Handling, das hatte ich ja auch schon gesagt, das ist total wichtig, weil das fällt mir einfach in der Praxis dolle auf bei Eltern, ich sage mal, von Schreikindern und Schreikindern jetzt in Anführungsstrichen, das soll gar nicht abwertend sein, aber einfach, dass man trotzdem versucht, ruhig zu bleiben und ein ruhiges Handling zu initiieren. Und gerade in den ersten Monaten, wenn das Kind ja erst ankommt in unserer Welt und sich ja erst an Schwerkraft, an die Geräusche und Gerüche und so weiter alles gewöhnt, dann ist ruhiges Handling wichtig. Ich bin ein totaler Tragefan, das sage ich ganz ehrlich, weil wir sind in der westlichen Gesellschaft ja eigentlich die einzige Gesellschaft, die das Tragen so ein bisschen sich abgewöhnt hat. Und ich bin echt ein Befürworter, das wieder komplett einzuführen, weil Tragen so wichtig ist. Der Haut-Haut-Kontakt, das ist das Erste, was wir machen nach der Geburt, wenn es dem Kind gut geht. Dann wird das nackige Kind auf die nackige Brust der Mama oder vom Papa gelegt. Einfach damit sofort der Haut-Haut-Kontakt da ist, weil das Kind das einfach spürt. Das ist die Mama, bei der es 9, ja eigentlich 10 Monate im Bauch war. Es hat immer den Herzschlag gespürt und gehört. Und es hat immer diese Geborgenheit, auch diese Begrenzung gehabt, ne, durch den Mutterleib. Und das ist einfach so wichtig. Ich finde Tragen total wichtig, ruhiges Handling. Und wenn die Kinder älter sind, finde ich es auch ganz wichtig, dass man die motorische Entwicklung fördert. Und dabei muss man gar nicht 3 Millionen Parcours aufbauen oder sich sonst was ausdenken, sondern einfach das Kind auf den Rücken legen, mit dem Kind spielen und das Kind fördern und fordern, indem man einfach selber mit dabei ist, die Bauchlage von Anfang an zu üben. Und ja, genau, das finde ich einfach total wichtig. Und das sind jetzt keine Geheimtipps, das sind, ich sage mal, irgendwie lapidare Tipps, wenn man sich das so überlegt. Aber man muss sich ja auch nicht immer das Besondere auswählen und üben oder das besondere Spielzeug haben und so. Ich finde das alles Quatsch. Die Kinderzimmer sind irgendwann so vollgestopft mit Spielzeug und die Kinder beachten das gar nicht mehr, sondern es kommt so auf ein gutes Miteinander an. Das ist mir total wichtig.
Wo kann man sich dann Hilfe holen, wenn am Ende dann doch nichts hilft? Also gibt es vielleicht auch Bücher, die du empfehlen kannst? Es gibt auch sicherlich Stellen, wo man sich auch hinwenden kann.
Oh, auf jeden Fall. Also was ich immer empfehle, und das klingt jetzt vielleicht auch lapidar, aber macht euch einen Zettel bereit, wo ihr alle Nummern aufschreibt, die wichtig sind. Also einmal die Notrufnummer, dann die Nummer vielleicht von der Arbeitsstätte, vom Partner oder von der Partnerin, dann die Nummer vom Kinderarzt, die Nummer von der Kinderklinik und so weiter und so fort, von der nächsten Apotheke, dass man die im Notfall einfach parat hat. Auch die Nummer von den Großeltern. Weil wenn man wirklich verzweifelt ist, wenn man die Nächte durchgemacht hat, man kann sich manchmal nicht mal mehr an seinen eigenen Namen erinnern. Das klingt bescheuert, ist aber alles schon passiert. Deshalb die Nummern auf einen Zettel schreiben, an den Kühlschrank pinnen oder an die Rückseite der Haustür, dass man die Notfallnummern immer parat hat und sich Hilfe rufen kann. Das ist das Wichtigste. Also Ruhe bewahren und sich Hilfe rufen. Und sei es über Verwandte oder die Familie. Dazu zählt ja auch schon das, was ich vorhin angesprochen habe mit den festen Schiebezeiten, dass man für sich auch einfach Pausen einplant, wo man sich ausruhen kann. Und vor allem von Anfang an, und das sehe ich auch bei vielen Pärchen nicht, das muss ich wirklich sagen, den Papa mit einzubinden. Dass der Papa auch das Kind mitfüttert. Also, dass man, wenn man voll stillt, die Milch abpumpt, dass Papa auch mal die Flasche gibt, dass Papa vielleicht auch von Anfang an feste Schiebezeiten mit hat, dass er abends, wenn er von der Arbeit kommt, auch eine feste Kuschelzeit mit dem Kind hat, dass man selber auch mal durchatmen kann und dann auch mal den, ich weiß, es ist schwierig, gerade für uns Frauen, den Haushalt auch mal beiseite schiebt und sagt, nee, ich lege jetzt mal die Füße hoch, ich atme mal tief durch oder ich mache vielleicht mal einen Spaziergang und hole mir so die Ruhe, um die eigenen Ressourcen wieder aufzufüllen. Und genau, und was ich noch mitgeben kann, was ich vergessen habe, ist auch ganz wichtig, wenn man, das wird man als Eltern merken, wenn sich die Schlafenszeiten so ein bisschen auf den Nachtschlaf verschieben, ist oft die erste Nachtschlafphase. Also wenn du dein Kind um 8, um 9, um 10, wann auch immer hinlegst, ist oft diese erste Nachthälfte der Nachtschlaf am längsten. Und da sollte man sich die Zeit nehmen und auch mit hinlegen. Weil oft ist es so, dass die Eltern berichten, okay, ich habe mein Kind hingelegt, ich habe dann noch den Haushalt gemacht oder was auch immer. Und dann geht man ins Bett, schläft vielleicht eine Stunde, geht selber so in seine Tiefschlafphase rein und dann wird das Kind aber wach, weil es Hunger hat. Und dann ist man selber natürlich total neben der Spur, wo man aus dem Tiefschlaf gerissen wurde. Deswegen meine Empfehlung, lieber abends auch wirklich mit hinlegen und diese erste längere Schlafphase von 3-4 Stunden mit abgreifen. Genau, und du hattest mich ja gefragt, ob ich noch genaue Hilfestellen mit angeben kann. Das sind einmal, ja, gibt es Schreiambulanzen, die findet man, also das wirst du ja bestimmt in den Shownotes mit einfügen.
Genau.
Auf elternsein.info, da geht man auf Schreien und dann kann man sich Schreiambulanzen, also raussuchen, die in der Nähe sind. Und da gibt es auch Notfallnummern, Elterntelefone, die man anonym und kostenfrei anrufen kann. Dann gibt es aber auch ein interaktives Netzwerk für Schreibabys, das heißt trostreich.de und aber auch die frühenhilfen.de. Also es gibt unterschiedliche Netzwerke, an die man sich wenden kann, die man online findet. Und das wird, du schreibst das ja in die Shownotes, damit man das nochmal nachlesen kann. Und wenn man sich belesen möchte zum Babyschlaf, finde ich das Buch von der Frau Dr. Dotzauer sehr gut, Daniela Dotzauer. Das heißt direkt Babyschlaf. Und da wird nochmal ganz viel aufgeklärt, warum ist der Babyschlaf so anders als der Schlaf von Erwachsenen. Und sie hat dort ein tolles Zitat, was ich auch immer wieder bei meinen Eltern anbringe. Und das heißt, Schlaf ist komplex und Babyschlaf ist gänzlich anders. Und das sagt eigentlich schon alles aus. Also es ist eine Kurzzusammenfassung von dem Buch, finde ich. Und das ist aber so treffend. Ja, also das Buch kann ich echt empfehlen, wenn man sich zu Babyschlaf ein bisschen belesen will.
Okay, vielen Dank. Ja, genau. Wie schon erwähnt, wir werden auf jeden Fall die Kontakte und die Stellen nochmal in die Folgenbeschreibung packen. Da kann man sich dann entsprechend informieren. Ja, liebe Marion, vielen Dank. Eine letzte Frage hätte ich jetzt noch, beziehungsweise auch ein Anliegen. Viele deiner ärztlichen Kolleginnen und Kollegen sind sich ja gerade bei Kindern manchmal unsicher, ein Rezept für die Osteopathie auszustellen. Kannst du hier vielleicht ein bisschen aufklären?
Ja, also ehrlich gesagt verstehe ich das gar nicht. Also ich biete meinen ärztlichen Kollegen auch immer an, können gerne hospitieren kommen, können sich gerne anschauen, was ich mache, um zu sehen, auch wie komplex das Thema ist. Weil es ist ja meistens so, dass man im ärztlichen Alltag, und ich kenne das ja auch, wenn man eine Praxis hat, wenig Zeit hat. Also wenn man jetzt nicht den Luxus hat wie ich, dass man eine Privatpraxis hat und ich nehme mir auch wirklich eine Stunde Zeit für die Eltern und für die Patienten. Und das ist ja bei einem Kinderarzt, bei einem Ambulanten überhaupt gar nicht der Fall. In der Kinderklinik, in der Notaufnahme hat man noch ein bisschen mehr Zeit. Aber wenn man als ambulanter Kinderarzt arbeitet oder egal welche Fachrichtung ja alles, brauchen wir uns ja nichts vormachen, man hat eigentlich gar keine Zeit. Und deshalb finde ich gerade die Möglichkeit, zum Kinderosteopathen zu gehen, der dann nochmal genauer hinschaut, der die Eltern auch über längere Zeit begleitet, wo die Eltern Vertrauen fassen und dann auch mal Fragen stellen, die sie so im Alltag bei einem schnellen Arztbesuch vielleicht nicht stellen können, finde ich total wichtig. Und Kinderosteopathie kann vielen Eltern und gerade Eltern von Schreibabys, wie gesagt, also Schreibabys kann ja unterschiedliche Gründe haben, aber das kann so gut helfen. Und das berichten die Eltern schon nach der ersten Behandlung Erfolge. Und ein Erfolg kann vielleicht einfach auch nur sein, dass das Kind mal 2-3 Stunden durchgeschlafen hat. Dass die Eltern mal Zeit hatten, 2-3 Stunden durchzuschlafen. Das kann aber auch sein, dass der Kopf, der vorher nicht nach links bewegt wurde vom Baby selber, auf einmal nach links schaut. Und das ist so wichtig, dass man den Kindern einfach die beste Möglichkeit der Entwicklung bietet. Und das geht nun mal nur, wenn man das halt ganzheitlich betrachtet und wenn man sich die Zeit dafür nimmt. Und das, diesen Luxus haben wir als Kinderosteopathen und als Osteopathen, uns die Zeit zu nehmen. Und warum sollten wir in Deutschland, wir sind so ein privilegiertes Land, warum sollten wir das nicht jedem Kind ermöglichen? Ich weiß, es ist utopisch. Ich weiß nicht, jedes Kind kann zum Osteopathen gehen, aber wir können das doch versuchen. Und viele, viele Krankenkassen übernehmen ja mittlerweile einen Teil der Kosten. Und warum sollten wir das nicht allen Kindern ermöglichen?
Schön, ein schönes Schlusswort, Marion. Vielen Dank, dass du uns das wirklich spannende Thema heute mitgebracht hast und auch den einen oder anderen Tipp hattest. Und ich bin mir auch sicher, dass du damit einigen Zuhörerinnen und Zuhörern den Druck nehmen konntest und auch ein bisschen Hoffnung gegeben hast.
Vielen Dank für die Möglichkeit, in dem Podcast zu sprechen. Hat mir viel, viel Spaß gemacht.
Sehr gerne.
Und ja, euch, liebe Hörer, auch ein großes Dankeschön. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wir freuen uns über eure Nachrichten und Feedback. Folgt uns auch unbedingt auf Instagram und ja, damit ihr auch nichts aus der Osteopathie-Welt verpasst. Tschüss!
Tschüss!